Es kam gerade wieder raus, dass das Wachstum im Personal in der Pflege ausschließlich aus dem Ausland kommt. Also wir haben überhaupt kein internes Wachstum mehr aus Deutschland heraus, aus der Ausbildung heraus, sondern wir würden in absoluter Zahl Fachkräfte verlieren, jedes Jahr, jeden Monat, jede Woche, wenn wir nicht die Zuwanderung hätten. Und nur die hilft vor allem in den östlichen Bundesländern, das Niveau überhaupt noch konstant zu halten. Da ist es noch dramatischer als in den westdeutschen Bundesländern. Aber überall gilt, ohne den Zugang aus Drittstaaten hätten wir eine noch viel dramatischere Situation.
Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Ich bin Christoph Bursek und ich sage es mir ehrlich, ich habe Vorurteile. Ja, also manche davon helfen mir auch wirklich weiter. Zum Beispiel habe ich das Vorurteil, dass mein Bett voller Krümel sein wird, wenn mein Sohn mit Croissant in Richtung Schlafzimmer abdampft. Aber manche Vorurteile lohnt es sich zu hinterfragen. Und ich habe nämlich noch ein Vorurteil, und zwar, dass Headhunter oder Personalvermittler genau 3 vorhersehbare Learnings im Podcast raushauen. Zum Beispiel erstens, Jobsuche sollte unbedingt Profisache sein, weil sonst geht alles falsch und die Welt explodiert. Zweitens, niemand kann sich vorstellen, wie komplex es ist, über LinkedIn, InMail jemanden abzuwerben und als besten Kandidat der Welt zu verkaufen. Und drittens, wir dürfen keine Kundennamen nennen, aber natürlich ist jeder Kunde so unfassbar zufrieden, dass sie ihre Kinder nach uns benannt haben. Das ist sozusagen mein heutiger Gast, Fabian Scholz, ist auch Personalvermittler und ich habe mich bisher jetzt nicht getraut, während der Anmoderation Augenkontakt herzustellen. aber was sein Unternehmen Charkos für ein unfassbares Modell aufgebaut hat, das hat mich fasziniert und das hast du garantiert noch nie gehört. Ich freue mich jetzt sozusagen auf eine virtuelle Weltreise nach Indien zu gehen, denn da passiert ein großer Teil der Magie von Charkos. Jetzt natürlich herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du hier bist. Fabian Scholz, Co-Gründer von Charkos Europe.
Ganz lieben Dank. Und die Vorurteile sollten wir doch direkt alle mal attackieren, würde ich sagen.
Oha. Also das war ja meine allgemeinen Vorurteile.
Ja, ja.
Aber du hast da mal ein bisschen geschmunzelt. Hast du da nicht wieder erkannt, dass es sein könnte?
Doch, das sagen die alle. Aber Ich stimme dir auch komplett zu. Das ist alles völliger Quatsch.
Okay. Ja, das ist gut. Ihr seid auf diverse Branchen spezialisiert. Und ich glaube, mit Pflegekräften könnten wir mal anfangen. Weil das ist genau diese Geschichte, wo ich irgendwie dachte, als ich es gelesen habe, das ist ja verrückt. Ihr habt einen eigenen Campus in Indien. Was macht dieser Campus?
Genau, also wir sind tatsächlich insbesondere auf Pflegekräfte spezialisiert. Wir machen speziell dann, wenn mal eine besondere Anfrage kommt, auch andere Berufsgruppen, aber sind tatsächlich insbesondere auf die Pflege fokussiert und haben festgestellt, dass wir ein paar Pflegekräfte hier in Deutschland brauchen, die Ausbildung derer aber sehr, sehr schwierig ist. Und die Hauptherausforderung ist eben, die deutsche Sprache zu lernen. Das können wir uns alle vorstellen, wenn wir, egal ob im Altenheim sind oder irgendwie im Krankenhaus liegen, und wir sagen, aua Bein, aber da versteht jemand aua Arm, dann ist das irgendwie schlecht. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, dass man tatsächlich die deutsche Sprache beherrscht, um eben mit Kolleginnen und Kollegen, aber auch mit Patientinnen und Patienten vernünftig umgehen zu können. Und daran scheitern leider viele, weil sie für das Recruiting gerne in Anführungszeichen, das klingt jetzt falsch in dem Kontext, aber das fertige Produkt erwarten.
Ja.
Und das fertige Produkt ist ja aber in diesem Falle ein Mensch. Ja. Und ein Mensch hat eigene Wünsche, Vorstellungen, Historien, was auch immer. Mhm. Und die sind halt nicht alle gleich und die kannst du nicht irgendwie am Fließband produzieren, sondern da musst du für jeden individuell eine Lösung finden, die für ihn funktioniert. Deswegen ist das Bildungssystem in der Regel dann ja auch besonders erfolgreich, wenn es auf den einzelnen Menschen eingeht und nicht versucht, irgendwie jedem das Gleiche nach Muster XYZ beizubringen.
Aber das heißt, kurz gesagt, ihr habt in Indien ein Internat, ein Campus gebaut?
3 sogar.
Okay, da sorgt ihr für, sprechen wir gleich noch drüber, wie viele, viele neue Menschen im Monat, die da bei euch anfangen.
Ja.
Die machen dann eine, glaube ich, 10-monatige Ausbildung bei euch und werden dann auf alles geschult und zwar nicht nur fachlich, sondern tatsächlich auch, sie kommen hier irgendwie mit einem B2 Sprachzertifikat
an. Genau.
Und wissen auch ungefähr, wie Deutschland funktioniert, ne?
Ja, das ist die Wunschvorstellung, genau, dass das nicht so eine Blackbox ist, und zwar für alle Beteiligten. Genau, deswegen haben wir gesagt, man muss die gesamte Supply Chain, würde man bei einem Produkt sagen, und hier eben die komplette Reise eines solchen Menschen von dem ersten Kontakt mit der Idee, wie kann ich irgendwie nach Deutschland kommen und da in der Pflege arbeiten, bis hin zu, ich bin angekommen, wo bin ich hier jetzt eigentlich und wie geht das? Die muss man komplett einmal abbilden, die Leute wirklich abholen und auf sie eingehen. Und deswegen haben wir uns entschieden, im Joint Venture mit Kollegen in Indien gemeinsam eine Institution zu gründen, die eben genau diese Internatsschulen anbietet. Das sind 3 Standorte aktuell, einmal in der Nähe von Delhi, einmal Chandigarh im Norden von Indien und einmal Mysore, so in der zentralen südlichen Mitte von Indien. Und da machen wir mit muttersprachlichen Deutschlehrern, mit allem, was man braucht, um Internat zu betreiben, Köche, Security, Fahrer, was auch immer, wirklich alles möglich, damit die Kandidaten da gut aufgehoben sind, gut trainiert werden. Und mal dauert es 9 Monate, mal 12, ja. Das kommt dann auf den Einzelnen an, aber irgendwie so grob in einem Jahr plus minus Deutsch so gut lernen, dass sie tatsächlich eben nicht nur "Hallo, mein Name ist Fabian und ich spiele gern Fußball" sagen können, ja, sondern eben auch ein bisschen mehr. Und dazu gehört, den Alltag zu verstehen in der Pflege, dazu gehört aber eben auch so ein bisschen die Kultur Deutschlands mitzubekommen.
Wenn ich bei euch heute mir eine Pflegekraft wünsche, dann ist es aber nicht, dass ihr dort loslauft, jemand scoutet, 12 Monate oder 10 Monate ausbildet, sondern die Leute, die da anfangen, die haben hier noch keinen festen Abnehmer, sondern ihr geht da erstmal ins eigene Risiko oder zahlen genau. Die dafür Geld?
Nee, wir gehen tatsächlich in Vorleistung. Also wir haben uns den Markt angeschaut und eine der Herausforderungen im internationalen Recruiting ist halt immer, oh, das dauert so lange und ich weiß ja nicht, ob es klappt. Und das ist ja auch völlig richtig. Das ist für einen Arbeitgeber nicht so wahnsinnig attraktiv. Und gerade im Pflegerecruiting ist es so, dass die Krankenhäuser in der Regel Bank spielen für irgendeine mehr oder weniger seriöse Recruiting-Agentur, die vielleicht in die Kategorie deiner Einleitung fällt, ja, viele Geschichten erzählt. Aber was dann wirklich passiert, weiß man halt nicht. Ja. Und weil das irgendwie die öffentliche Hand ist, ist es vielleicht dann auch ein bisschen einfacher, von denen schon mal so eine Überweisung zu bekommen, weil das ist ja nicht so richtig das unternehmerische Risiko, sondern da gibt es halt ein Budget und damit kann man arbeiten, okay. Und wir haben aber eben in unseren Gesprächen mit den Arbeitgebern festgestellt, für die wäre es eigentlich ganz cool, am Ende der Wegstrecke reinzukommen, weil was schert die jetzt irgendwie das Thema, was da vorher passiert? Die wollen ihre Betten öffnen, die wollen Stationen aufmachen, die wollen Patienten behandeln, die wollen ihre Teams entlasten, die brauchen neue Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen das in Indien so, dass die Kandidaten zu uns kommen, in die Ausbildung gehen. Wir gehen in Vorleistung, wir bieten die Infrastruktur an, weil wir uns sicher sind, da kommen genug Leute bei raus, die gut sind. Und die werden wir dann auch unterbringen, weil Deutschland braucht wirklich ganz, ganz viele von diesen Pflegekräften. Mhm. Und das schaffen wir in dem Moment, wo sie dann eben auch Deutsch können, relativ einfach. Und das ist der Vorteil. Die Arbeitgeber kommen zu uns, interviewen die und stellen fest, huch, die können ja Deutsch.
Du hast gerade eben gesagt, Pflege, wir brauchen Pflegefachkräfte. Hast du für uns ein paar Zahlen aus dem Pflegemarkt? Wie viele Menschen arbeiten in Deutschland darin? Weißt du das?
Da müsste ich jetzt lügen. Ich glaube, wir kratzen irgendwo an den 2 Millionen. Ja. Aber das müssten wir vielleicht nochmal einem Faktencheck unterziehen, was da die ganz konkrete Zahl ist. Auf jeden Fall weiß ich, dass uns in den nächsten 10 Jahren, da schwanken die Zahlen so ein bisschen, aber viele Hunderttausend, irgendwas so in der Regel 300 bis 500.000 wird da ganz häufig genannt. Da kommt aber auch alle paar Wochen jemand mit einer neuen Statistik um die Ecke. Ja. Ich glaube, wir sind uns einig, es fehlen ganz, ganz viele. Und das schaffen wir aufgrund des demografischen Wandels, aufgrund der Ausbildungssituation, die wir selber hier haben, weder aus Deutschland heraus, noch aus dem europäischen Umland heraus. Das heißt also, die Leute müssen wirklich von woanders kommen als Europa, als Deutschland. Und das funktioniert aber eben nicht mit der Aussage, ey, wir sind Deutschland, wir sind die Tollsten auf der Welt, alle wollen zu uns kommen. So ist es ja nicht, sondern man muss da echt Arbeit reinstecken. Man muss da Aufklärung betreiben, den Leuten klar machen, auf was sie sich einlassen, die an die Hand nehmen, weil das ist halt jedes Mal wieder ein Mensch mit einer eigenen Geschichte, mit Wünschen, Träumen, Emotionen und denen muss man auch irgendwie das Gefühl geben, dass sie wissen, was da auf sie zukommt. Das machen, glaube ich, viele nicht. Deswegen hat der Markt ein paar Schwierigkeiten, gerade in diesen Drittländern. Da sind einfach leider Anbieter unterwegs, die halt eher die Opportunity sehen und weniger die Langfristigkeit in ihrem Geschäftsmodell. Und da versuchen wir uns natürlich abzugrenzen, indem wir eben sagen können, dein dritter Punkt stimmt vielleicht ein bisschen bei uns. Wir haben ein paar, die dürfen wir auch nennen, große Universitätskliniker, private Krankenhausketten und auch Pflegeheimbetreiber, mit denen wir arbeiten. Die haben unsere Kandidaten schon und die sagen, jo, das ist gar nicht mal so schlecht, was ihr da macht. Das passt. Die Kandidaten sind hier und sind glücklich. Also auch da scheint es zu funktionieren. Und wenn man das eben ein paar Mal gemacht hat, dann hilft das natürlich auch in dem Land selber. Charcos als Brand in Indien ist inzwischen sehr, sehr bekannt, dass wir da eben den Zulauf bekommen, den wir brauchen und dann auch in der luxuriösen Situation sind, ein bisschen auswählen zu können. Also wir müssen halt auch nicht jeden aufnehmen, sondern wir können da auch ein bisschen vorfiltern und schauen, dass wir die Leute, die wirklich motiviert sind und auch ein Sprachtalent haben, bei uns mit aufnehmen.
Ich habe gerade parallel geguckt, also auch laut Arbeitsagentur tatsächlich 1,8 Millionen Menschen in Deutschland arbeiten in der Pflege und vom letzten auf dieses Jahr sind 28.000 dazugekommen. Das heißt, die wächst, die Nachfrage ist, hast du schon gesagt, irgendwie weiter groß. Jetzt gehen bald die Boomer in Rente, also es ist eigentlich total vorhersehbar, wie viele Menschen so pro Jahr ungefähr in die Pflege fallen werden.
Vor allem, ohne dir ins Wort fallen zu wollen, aber die Statistik kenne ich jetzt auch nicht ganz genau, ich kenne sie nur abstrakt. Es kam, ich glaube, Bertelsmann oder Techniker, vielleicht sogar beide machen jährlich ihre Studien gerade wieder raus, dass das Wachstum im Personal in der Pflege ausschließlich aus dem Ausland kommt. Mhm. Also wir haben überhaupt kein internes Wachstum mehr aus Deutschland heraus, aus der Ausbildung heraus, sondern wir würden in absoluter Zahl Fachkräfte verlieren, jedes Jahr, jeden Monat, jede Woche, wenn wir nicht die Zuwanderung hätten. Mhm. Und nur die hilft vor allem in den östlichen Bundesländern, das Niveau überhaupt noch konstant zu halten. Da ist es noch dramatischer als in den westdeutschen Bundesländern. Aber überall gilt, ohne den Zugang aus Drittstaaten hätten wir eine noch viel dramatischere Situation.
Sind die meisten Menschen, die ihr vermittelt, weiblich oder männlich?
90% Frauen.
Okay, und wahrscheinlich ist es auch im Pflegeberuf, würde ich auch sagen, dass wahrscheinlich eher mehr Frauen als Männer arbeiten.
Ja.
Okay. Gibt es einen Grund, warum deutsche Männer und Frauen keinen Bock auf den Job haben? Ist er so schlecht bezahlt oder ist der wirklich hart?
Also bezahlt tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, ob ich mich damit jetzt unbeliebt mache, aber ich glaube, da ist die Erzählung so ein bisschen den Fakten hinterher. Inzwischen liegt das Durchschnittsgehalt in der Pflege jenseits von 4.000 Euro brutto im Monat. Das ist da mindestens so mal vernünftiger Durchschnitt.
2,5 über, ne?
Genau. Ja. Also man kann aus meiner Sicht zumindest nicht mehr unbedingt behaupten, dass die unterdurchschnittlich bezahlt sind. Ob das jetzt die richtige Bezahlung für den Beruf ist und das, was da aufgewandt werden muss, das ist dann ja nochmal eine separate Diskussion. Ja. Aber zumindest im Gehaltsvergleich in Deutschland ist das im sehr guten Durchschnitt sogar überhalb des Durchschnitts angesiedelt. Und vor allem die Karriereprogression, wenn man sich anschaut, was kann zum Beispiel eine Intensivpflegefachkraft in München mit ein paar Jahren Berufserfahrung verdienen, da kannst du dann auch mal auf 75.000 brutto im Jahr kommen. Und das ist dann, glaube ich, endgültig ein Gehalt, wo viele sagen würden, das ist ordentlich im Durchschnitt. Das heißt, das sehe ich nicht unbedingt mehr als Herausforderung. Und auch für die ausländischen Fachkräfte, wenn sie herkommen, ist inzwischen das Gehaltsniveau zum Einstieg nochmal deutlich angehoben worden. Mhm. Der gesamte Markt ist ja in der Regel tariflich geregelt. Das heißt, da gibt es jetzt nicht irgendwie Vorteile oder Nachteile von egal wo man herkommt, sondern die kriegen alle grundsätzlich das Gleiche je nach Einstufung. Aber eben die Einstufung schon bei der Ankunft ist inzwischen so attraktiv, dass sie auch in der Lage sind, in der Großstadt sich eine Wohnung schon zur Ankunft eben finanzieren zu können und solche Themen, das ist ja relevant. Die Herausforderung ist, glaube ich, eher einfach der Berufsalltag, weil die Leute überall fehlen, weil wir immer älter werden, weil immer mehr Menschen pflegebedürftig werden und gleichzeitig die Finanzierung des Systems, glaube ich, häufig eine Diskussion ist, die man auch den Medien gerade wieder entnehmen kann. Ich glaube, gerade gestern oder vorgestern kam ja erst das Thema wieder auf, dass die Pflege eigentlich so einen hohen Eigenanteil bedarf, dass kein Mensch sich das noch irgendwie leisten kann. Da sprechen wir jetzt über die Pflege im Alter, also quasi Altersheime auf Normaldeutsch gesagt. Im Krankenhaus ist es noch ein bisschen anders. Nur überall fehlen die Leute, überall fehlen helfende Hände. Und das ist, glaube ich, eher der Faktor, der viele davon zurückschrecken lässt, in die Pflege zu gehen. Sie wissen einfach, dass sie ganz, ganz, ganz viel Arbeit haben und gleichzeitig sind das ja aber alles Menschen, die mit hoher emotionaler Intelligenz, mit echter Fürsorge da reingehen und ja auch was machen wollen, die helfen wollen. Und ich glaube, wir haben viele vor den Kopf gestoßen, weil wir gesagt haben, nee, du musst halt funktionieren, hier ist irgendwie Schema F und so muss das jetzt laufen. Anstatt zu sagen, da ist ein Mensch, du willst sich um den kümmern, ich will auch, dass du dich um den kümmerst, mach mal vernünftig. Und das geht natürlich nur, wenn man einfach mehr Leute am Ende hat.
Ihr seid ein Joint Venture, ich glaube zur Hälfte ist das du und dein Bruder.
Genau.
Hier in Deutschland und in Indien ist das dann die Firma Charkos.
Genau.
Die haben schon tausende Menschen nach Europa vermittelt.
Korrekt.
Und haben auch die Erfahrung, dass die meisten davon auch bleiben. Ne? Ich glaube, ich habe bei euch auf der Webseite gelesen, dass irgendwie weit über 90% nach 5 Jahren immer noch im Land sind. Also kann natürlich sein, dass sie vielleicht woanders arbeiten, aber dass sie zumindest…
Ja, sogar beim selben Arbeitgeber meistens.
Okay, aber also zumindest ist da irgendwie schon so ein großer Fit. Wie geht ihr denn in Indien auf Tour, um an die Kandidaten zu kommen?
Ja, dazu muss man wissen, in Indien gibt es zu viele Pflegekräfte. Das heißt, eines der Argumente von Menschen, die sich jetzt nicht so mit dem Thema befassen und dann sagen, warum nehmt ihr Indien Pflegekräfte weg, ist, nee, ist nicht so, machen wir nicht. Indien wächst als Land unfassbar, sind inzwischen über 1,4 Milliarden Menschen, hat China überholt als das bevölkerungsreichste Land der Welt. Und gleichzeitig wird das Land immer professioneller, auch die Krankenhäuser werden besser, die Medizin wird professioneller. Die kommen aus einer teilweise 3-4-5-1 Betreuung in Krankenhäusern, was den Pflegebereich angeht. Also das Gegenteil von der Belegung, die wir haben. Ja, ja, andersrum. Da muss man einmal den Schalter im Kopf umlegen.
In der Verwandtschaft, die in Afrika wohnt bei mir, wurde gerade ein kleines Kind operiert. Mhm. Und das wurde auch aus Afrika, also aus Gambia in dem Fall, nach Indien geflogen und wurde dann in Indien operiert.
Wahnsinn.
Und ich habe dann Fotos gesehen und da dachte ich auch so, das so, sieht wirklich sehr modern und sehr angenehm aus. Das war also richtig schön zu sehen, mit welcher Professionalität, modern das alles dort war, das Kind irgendwie operiert wurde. Also es war gerade lustigerweise in den letzten Wochen so ein Kontakt, wo ich überrascht war, weil ich natürlich auch wieder andere Vorurteile im Kopf hatte, wenn es um Indiens Krankenhäuser geht.
Ja, also viele Menschen, ich hatte das Privileg jetzt nicht, ich kann es nicht vergleichen, aber die vor 10, 15 Jahren schon mal da waren, sagen, das hat nichts mehr mit dem Indien von heute zu tun. Es hat sich wahnsinnig viel getan und so eben auch in den verschiedenen Berufen. Also da ist es dann ja auch ein Faktor der wirtschaftlichen Weiterentwicklung, der Optimierung von Prozessen und Standards, dass einfach weniger Menschen in diesen Berufen gebraucht werden. Ja, das Land wächst, deswegen brauchen sie auch mehr Krankenhäuser, aber die Proportionalität ist halt nicht so, dass da noch entsprechend viele Jobs sind. Und deswegen gibt es tatsächlich inzwischen Karrierepfade, wo die Menschen von Anfang an sagen, ich will in der Pflege arbeiten, aber ins Ausland gehen. Auch bei uns sind die Kandidaten übrigens alle ausgebildet und registriert, mit in der Regel zumindest ein paar Monaten Berufserfahrung, bis hin zu viele Jahre. Also wir bringen denen nicht Pflege bei, das können die schon vorher. Wir bringen denen die Sprache bei und dann die Besonderheiten Deutschlands und des Berufsbildes hier und vor allem von uns Deutschen. Das ist vielleicht der schwierigste Teil.
Möchte ich auch gleich nochmal drauf eingehen.
Genau, können wir gleich nochmal schauen. Aber das heißt, also man nimmt da niemandem was weg. Für die ist das ganz im Gegenteil eine tolle Karriereperspektive. Durchschnittslohn in der Pflege in Indien, 200 bis 250 Euro. Durchschnittslohn in Deutschland 4.000 Euro, haben wir gerade besprochen.
Leider haben die wahrscheinlich auch ein bisschen weniger Kosten, aber trotzdem natürlich wahrscheinlich ganz anders.
Es ist eine fundamental andere Lebenssituation, wenn sie dann einmal hier sind. Und tatsächlich, das gilt ja nicht nur für Indien, das gilt auch für viele andere Drittweltländer. Bildung hat da einen wahnsinnig hohen Stellenwert. Für die Familien ist es extrem wichtig, dass die Kinder, die nächste Generation, einen höheren Lebensstandard erreichen als sie selbst, ein besseres Bildungsniveau bekommen. Das heißt, Familien tun sich da häufig zusammen, um eben die Kinder voranbringen zu können. Da wird richtig in die Bildung investiert. Leider gibt es ein paar Halunken im Markt, die das dann halt ausnutzen und sagen, gib mir irgendwie, weiß nicht, 20.000 Euro und ich bringe dich nach Deutschland. Dann buchen sie den irgendwie ein Touristenvisum, versprechen, den bezahlen musst du erst, wenn du in Deutschland bist. Das Kind landet natürlich in Deutschland, halt auf dem Touristenvisum, aber das haben sie alle nicht so ganz verstanden. Dann wird bezahlt, das Geld ist weg, aber das Kind muss halt wieder ausreisen. Also solche Geschichten gibt es halt leider auch. Das ist dann die dunkle Kehrseite der Medaille. Nur, also auf der anderen Seite eben dieses, es zeigt das wahnsinnige Interesse daran, eine Karriere im Ausland machen zu können, weil es einfach ein enormer Sprung ist. Und deswegen ist es auch so, wenn sie es einmal geschafft haben, bleiben die bleiben für immer, weil sie wissen, gerade in dem Berufsbild, in dem sie ja hier arbeiten, haben sie zu Hause eigentlich keine Karriereoption. Die müssen also in der Regel hier bleiben, wenn sie zumindest als Pflegefachkraft weiterarbeiten wollen, weil es sehr unwahrscheinlich ist, da zu Hause nochmal was zu finden. Und wenn man dann eben hier angekommen ist, in der Regel ja als junger Mensch, sich hier sein Leben aufbaut, hier seine Familie startet, dann hat man noch Zusatzfaktoren, die dazu führen, dass man eben insbesondere bleibt. Aber deswegen ergibt sich am Ende diese hohe Bleibequote.
Toll. Ich überlege jetzt gerade, welche Frage ich als nächstes stelle. Ja, ich würde schon gerne einmal so ein bisschen durchgehen, wie ist die Ausbildung bei euch durchstrukturiert? Was für Themen kommen da dran? Und gerne würde ich auch ein bisschen hören, wo ihr sagt, das sollten Leute über Deutschland wissen, bevor sie herkommen.
Also der Fokus ist natürlich erstmal die Sprachausbildung tatsächlich. Das B2 ist ein sehr, sehr hoher Sprachstandard. Das war uns vorher auch nicht so ganz bewusst.
Wir also nur A1, B1, A2, B2. B1, B2 und C1, C2.
Genau, es gibt da diese verrückten Zwischenstufen noch. Ja. Aber also pauschal gesagt A1, A2, B1, B2 und dann gibt es noch C1, C2 ist dann Muttersprachler. Mhm. C1 ist wahnsinnig gut und B2 ist aber vom Niveau her letztendlich, dass man in der Lage ist, einen Oberstufenaufsatz zu schreiben. Mhm. Also wirklich deutsche Oberstufe, einen Meinungsaufsatz in deutscher Sprache mit korrekter Grammatik.
Genau. Ich finde, dann habe ich nicht B2, glaube ich.
So, ich sage das auch häufig. Ja. Ich glaube, manche Deutsche haben das nicht.
Ja.
Und wir verlangen von Pflegekräften aus dem Ausland, die wir Hände dringend brauchen, dass sie das leisten. Und das ist einerseits natürlich insofern richtig, als dass wir tatsächlich erreichen müssen, dass die ein gutes Deutschniveau haben.
Ja.
Andererseits aber schon eine enorme Herausforderung, wenn man sich überlegt, was ist die Anforderung gerade schriftlich, dass man da irgendwie Essays schreiben muss.
Nun würde ich heute auch wahrscheinlich keinen Führerschein mehr bestehen. Ja, also sozusagen zum Führerschein muss sie auch wahnsinnig gut sein und jetzt muss ich es überhaupt nicht.
Ja.
Lernen die so ein bisschen auf den Punkt und ein Jahr später sagen die schon wieder, oh, das Wort habe ich noch nie gesehen oder ist das...
Ja, also uns ist es tatsächlich wichtig, deswegen nicht unbedingt dieses Essay-Schreiben zu priorisieren, ja, sondern wirklich das Conversational German, also ja, wirklich die Alltagssprache, dass man mit den Patienten, mit den Kollegen sprechen kann, dass man versteht, was gesagt wird, dass man auch Akzente so ein bisschen einordnen kann. Das kann man natürlich sehr, sehr schwer im Ausland ja, nur schulen, aber zumindest mal irgendwie hier und da als kleinen Gag, den mal so einen bayerischen Akzent reinzuspielen, ja, nimmt dann vielleicht den Schock, wenn man es in echt hört, nochmal so ein bisschen weg, wobei der wahrscheinlich nicht wegzunehmen ist. Aber genau diese Dinge.
Für mich auch also nicht wegzunehmen, wenn ich Bayern höre.
Nee, es ist, ich weiß auch manchmal auch nicht, was da erzählt wird, genau. Nee, aber deswegen, also ganz klarer Fokus auf Sprechen und Verstehen, das ist das Wichtigste aus unserer Sicht und das ist, was eben auch die Partner, mit denen wir zusammenarbeiten und dann unsere Kandidaten kennenlernen, immer wieder positiv hervorheben, ja, dass sie tatsächlich auch schon im Interview ein Gespräch mit denen führen können. Das ist aus unserer Sicht das Wichtigste. So, und dann machen wir zum Beispiel so einen Crashkurs Pflege in Deutschland nochmal, weil es einfach ein paar Unterschiede gibt im Berufsalltag. Das sind so Sachen wie Hygiene wird ganz häufig genannt. Da lernt man halt einfach, je nachdem, wo man irgendwie ursprünglich mal gelernt hat, wie ziehe ich meinen Handschuh an, wie desinfiziere ich den, was auch immer. Da sind wir Deutschen ja dann immer sehr akkurat und ja, haben da unsere eigenen Vorstellungen. Das heißt, das übt man einfach ein paar Mal. Wir haben Krankenbetten nachgebaut, wir haben da Puppen, an denen man üben kann. Wir haben verschiedene Gerätschaften. Die Partner, mit denen wir es im Joint Venture machen, betreiben nämlich selber Krankenhäuser in Indien, sodass wir da Zugriff auf eine große Infrastruktur haben und auf der Basis eben wirklich so die klassischen Alltagshandgriffe auch praktisch durchgehen können. Im theoretischen Teil gehen wir so ein bisschen auf juristische Besonderheiten. Man muss ja viel inzwischen Wissen machen, dokumentieren, wenn man hier in Deutschland arbeitet. Also diese Themen. Und dann gibt es je nach Krankenhaus manchmal auch ein paar Sonderwünsche, die haben, wo sie sagen, ey, könnt ihr das nochmal schulen? Wir haben gerade zum Beispiel Intensivfachkräfte für eine große Klinik, die dann einfach da nochmal so ein paar Abläufe, die denen wichtig sind, mit auf den Weg bekommen sollen. Also da gehen wir so ein bisschen individuell drauf ein, was jeweils notwendig ist, damit die Kandidaten am Ende einfach ein besseres Bild haben. Und dadurch, dass wir muttersprachliche Deutschlehrer haben, haben wir eben auch die Gelegenheit, so ein bisschen die Alltagsherausforderungen Deutschlands mit zu vermitteln. Also sowas wie, warum brauche ich eigentlich noch Bargeld in diesem Land? Oder wie funktioniert so ein Bus in Deutschland? Wir sind ja eines der wenigen Länder auf der Welt, wo, wenn man in einer Großstadt ist, man nicht durch eine Schranke gehen muss, wenn man in die U-Bahn einsteigt, mhm, sondern man läuft da einfach rein. Manchmal muss man aber das Ticket entwerten. Wo kann ich einkaufen, ist dann aber eher, wenn die Leute ankommen, also ja, in der jeweiligen Region. Wo kann ich einkaufen, wo gibt es vielleicht auch das Essen, die Gewürze, die ich gerne hätte. Also es ist so von bis irgendwie das gesamte Sammelsurium, was man im Leben eigentlich für selbstverständlich erachtet, dass man den Leuten ja komplett neu aufzeigen muss, weil sie eben alles neu haben.
Gibt es auch rechtliche Themen, wo ihr sagen müsst, das läuft in Deutschland irgendwie auch anders oder das muss man im Kopf haben?
Ja, das ist aber natürlich für, also irgendwo ist auch so ein bisschen so eine Schwelle, da wird es sehr, sehr schwierig, das alles zu vermitteln. Das ist dann eher was hier im Berufsalltag stattfindet, weil auch da nochmal jedes Bundesland, jedes Haus, jeder Fachbereich im Zweifel anders ist. Das können wir nicht leisten, das dann jedem individuell so detailliert beizubringen. Aber ein Grundverständnis dafür, dass wir viel Bürokratie in diesem Land haben und lieben, je nach Ansicht, das geben wir auf jeden Fall mit.
Wohnen die Leute dann während der Zeit bei euch oder kommen die dann, ja, okay.
Das sind wirklich Internate. Also wir haben tatsächlich so hostelartig am Ende, das ist jetzt kein Fünf-Sterne-Hotel, ist klar. Aber
ihr habt ja schon so eine dreistellige Anzahl von gleichzeitig Menschen, die ausgebildet werden gleichzeitig.
Ja, also wir haben selber, unser Team in Indien ist knapp 60 Personen stark.
Das sind Ausbildungsteam. Eben,
genau, das sind unsere Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer. Das sind von irgendwie der Rezeption im College über Admin-Staff, also weiß ich nicht, irgendwie Finance und Recruiting und sowas, was man halt braucht.
Und das sind Muttersprachler, die Deutschlehrer zum Beispiel.
Ja, die Deutschlehrer sind Muttersprachler, also es gibt auch indische Deutschlehrer, aber
wollen
eben
die
auch
deutsche Gehälter haben?
Nein, also sicherlich besser als das, was in Indien gezahlt werden würde, aber schlechter als das, was in Deutschland gezahlt werden würde. Das ist allerdings bei den Deutsch als Fremdsprachelehrern auch üblich, weil die in der Regel ja in den Ländern auch leben, wo sie arbeiten und den Lebensstandard da dann mit einem Premium quasi finanziert bekommen. Also bei uns zum Beispiel gibt es immer automatisch eine Wohnung mit dazu, Verpflegung, weil ja die Schülerinnen und Schüler auch Verpflegung kriegen. Das heißt, die können genauso bei uns mitessen den ganzen Tag. Transport, Logistik, wenn da irgendwas ist, wir helfen denen, weiß ich nicht, von der Safari über die Urlaubsreise, was auch immer. Wir haben ja genug Leute da vor Ort, die sich auskennen, denen sowas zu organisieren. Also das heißt, das Gehalt, was die bekommen, können die theoretisch vollständig sparen, weil sie eigentlich keine Ausgaben den ganzen Tag über haben. Plus eben dieses Abenteuer, und dafür leben die ja auch, in einem anderen Land da tatsächlich leben, arbeiten, mitmachen zu können, voll in der Gesellschaft integriert zu sein. Das ist für die dann irgendwie das Spannende. Insofern ist das eigentlich ganz attraktiv. Aber ja, also über 60 Leute, Köche, Fahrer, Security, was auch immer, und mehrere hundert Kandidaten, die wir eben parallel in unseren drei Standorten begleiten. Ja.
Könntet ihr noch mehr vermitteln? Also was ist das Flaschenhals? Eher du im Verkauf hier in Deutschland oder Leute zu finden, die zu euren Ansprüchen passen?
Ich glaube, man könnte noch deutlich mehr machen, wenn man noch ein bisschen flexibler wäre, was so die Qualität des Produktes in Anführungszeichen, also der Dienstleistung in unserem Falle, und auch das Pricing angeht. Mhm. Wir sehen uns als Premium-Dienstleister und haben deswegen auch einen Premium-Preis, das weiß auch jeder. Und das ist dann wahrscheinlich eher das, wo ein paar Leute sagen, das will ich nicht.
Kann man darüber sprechen, was dann so die Vermittlung kostet?
Ich habe es schon ein paar Mal gemacht, steht auch irgendwie in verschiedenen Medien. Also es kostet einen niedrigen, fünfstelligen Betrag. Konkreter will ich es jetzt nicht machen, aber also ich finde, dafür, dass man ein Jahr in Vollzeit jemanden ausbildet, den mehr oder weniger alles mit an die Hand gibt und ja auch den gesamten Prozess, also das ist all-inclusive, ne? Das ist mit Flügen, das ist mit Visa, mit Begleitung zur Botschaft, das ist mit den Arbeitgebern hier irgendwie erklären, wie das alles funktioniert, mit denen Zettelwirtschaft machen und sich Gespräche führen, das ist die Leute hier irgendwie in Deutschland willkommen heißen, vom Flughafen abholen im Zweifel, die erste Woche vor Ort begleiten und so weiter. Also schon ein immenser Aufwand, den man da betreiben muss, wenn man es richtig machen will, und wir wollen es halt richtig machen. Und das hat natürlich dann einen Preis, und da sagen einige, gerade kleinere Pflegeheime oder ländliche gelegene, auch häufig dann eben privat betriebene Unternehmen, egal ob Krankenhaus oder Pflege, das ist denen zu teuer. Ist ja auch okay. Bei den größeren Häusern ist es in der Regel im Budget mit drin, und die haben verstanden, dass sich das in der Regel nach 3 Monaten amortisiert hat, weil eben die Leute da sind und wieder Geld verdient werden kann.
Habt ihr mal überlegt, das andersrum zu machen, Pflegebedürftige nach Indien zu exportieren?
Nee, auf die Idee bin ich tatsächlich noch nicht gekommen.
Ich weiß irgendwie, dass manche Leute ja gerne, wenn sie älter werden, in wärmere Länder abhauen. Und ich dachte, vielleicht ist das auch nochmal irgendwie, wenn da so ein großer Pflegemarkt ist und so weiter, vielleicht gibt es da tatsächlich auch einen Bedarf.
Ist vielleicht sogar wirklich eine spannende Idee, können wir uns nochmal überlegen. Ich glaube allerdings, die allermeisten Menschen möchten trotzdem nah zu Hause und bei der Familie sein, auch wenn es ums Älterwerden geht.
Das stimmt, aber manche geben extra viel Geld aus, um weit weg von der Familie zu sein.
Aber nee, eine Nische gibt es auf jeden Fall, da bin ich mir sicher.
Das finde ich auch, das ist spannend. Okay, das heißt, okay, wir haben verstanden, was ihr da macht, wenn ihr kommt. In welchem Alter sind die Leute so, die für euch anfangen? Sind die eher am Anfang ihrer Berufs-, also in den 20ern oder in den 40ern?
Anfang 20. Nee. Also tatsächlich ist das Visum auch irgendwann de facto unmöglich zu bekommen, weil man so viel Geld für die Rente irgendwie mitbringen müsste, dass das kein normaler, also könnte auch kein Deutscher leisten. Das heißt, so in der Regel Mitte 20 ist die Kernzielgruppe. Man kann das ja zurückrechnen, die machen irgendwie mit 18, 19 ihren Highschool-Abschluss, dann machen sie 3-4 Jahre ihre Bachelor-Ausbildung, dann machen sie noch ein bisschen Praktikum oder arbeiten 1-2 Jahre, dann müssen sie ja Deutsch lernen und irgendwie durch die Interviewprozesse durch. Das heißt, so ein Mittelwert ist, glaube ich, bei 25 mit den Leuten, die wenig Berufserfahrung haben, bis hin zu dann Leute, die viel mehr als 3-4 Jahre Berufserfahrung haben, machen es irgendwann nicht mehr, weil die sind dann auch gesettelt in dem, was sie da in Indien machen. Das heißt, das ist so ich würde sagen, der Sweet Spot ist so 25 bis 29.
Wie hast du die Kollegen aus Indien kennengelernt, die Charkos-Firma?
Wir haben tatsächlich mal geschaut, wer sind die größten Recruiter in England, weil in Deutschland das Thema gerade Indian Recruitment, als wir angefangen haben vor 2,5 Jahren, noch ganz neu war. Es war bis vor kurzem nämlich oder bis kurz davor verboten, aus Indien in der Pflege zu rekrutieren. Die WHO hat da so eine Liste von Ländern, die eben selber noch Probleme haben, und da stand Indien lange drauf. Inzwischen gibt es ja sogar seit letztem Jahr offiziell eine Recruiting-Partnerschaft zwischen unseren Ländern, aber das heißt, da haben viele angefangen, und wir haben einfach mal geschaut, wer macht es denn in anderen Ländern. In England gibt es eine Liste vom NHS, da stehen irgendwie über 900 Recruiting-Unternehmen drauf, und tatsächlich war es mein Bruder, der hat fast alle davon kontaktiert, gefühlt haben so 10 geantwortet, 7 dieser E-Mails haben wir nicht verstanden, mit den restlichen 3 haben wir gesagt, okay, ich habe zumindest verstanden, was die Antwort war, dann reden wir doch mal mit denen, also das war so ungefähr die Quote, und Shashi und Seema, die beiden, mit denen wir es jetzt machen, das Ehepaar, wahnsinnig tolle, intelligente, seriöse Leute, die sind selber als junge Menschen nach England gegangen und sind da erst Ärzte geworden. geworden, haben dann im NHS als Ärzte praktiziert und dann irgendwann so nach 15 Jahren gesagt, es gibt so viele tolle Sachen hier, die gibt es bei uns zu Hause nicht. Und die haben halt dieses Unternehmergehen auch so ein bisschen in sich. Lass das mal zu Hause aufbauen. Und daraus wurde eben über die Jahre inzwischen eine eigene Krankenhauskette mit über 20 Häusern. Teil Exit an Morgan Stanley gemacht. Die haben mehrere Nursing Colleges in Indien. Sie gründen gerade eine eigene Universität. Sie haben zum Beispiel Supply Chains für Krankenhäuser aufgebaut. Also so Wäscheservice mit RFID-Tags. Und also das gab es alles vorher gar nicht. Wo eben die Kittel gewaschen werden. Das wurde vorher von den Leuten zu Hause einfach gemacht. Also so Sachen haben die aufgebaut. Wirklich ganz, ganz tolle Infrastruktur und eben auch Recruiting für England initial. Jetzt machen sie auch Australien, USA und sowas mit. Ein paar von den Ländern gehen gerade nicht so gut, deswegen ist Deutschland für die nochmal zusätzlich spannend geworden. Also England zum Beispiel hat ja die Grenzen quasi dicht gemacht fürs internationale Recruiting. Gibt es diesen Herrn Trump da, der ein paar Sondereffekte für internationales Recruiting hat. Das heißt, da ist es nochmal spannender geworden, mit Deutschland einen weiteren Recruiting-Markt zu haben. Und mit denen ist es dann einfach über so anderthalb Jahre entstanden, dass wir uns wirklich gut verstanden haben, dass wir gemerkt haben, wir sind auf einer Wellenlänge.
Seid ihr oft hingeflogen?
Ähnliche Ambitionen. Mein Bruder war jetzt fast ein Jahr vor Ort, mit wenigen Unterbrechungen zur Begeisterung seiner Freundin. Ich selber war nur einmal tatsächlich persönlich vor Ort, weil ich eben eher für den Vertriebskanal hier in Deutschland zuständig bin. Aber so haben wir uns auch aufgeteilt und dadurch, dass mein Bruder da war und die das dann gemeinsam aufgebaut haben, würde ich sagen, wir kennen die Infrastruktur sehr gut. Die ehrliche Antwort ist natürlich, er kennt sie besser als ich.
Ja, spannend. Also auf der anderen Seite ist ein Ehepaar, ihr seid auch Familie.
Ja, Family Business.
Ja, sehr cool. Im Vertrieb, also ich finde, ihr macht irgendwie einen guten Vibe. Ja, also irgendwie klingt irgendwie alles sehr angenehm und sehr nett. Was sind so typische Kritiken, die potenziellen Kunden haben oder wo sie sagen so, oh ja, das, also eigentlich klingt das so gut, aber es klingt auch ein bisschen zu gut.
Ja, ich glaube, das Hauptproblem ist, dass dieser Markt so überlaufen ist mit Anbietern gerade. Also es gibt ungefähr 500, 600 Agenturen, die nur Pflegekräfte-Recruiting machen. Und da sind halt häufig so diese, im Englischen würde man sagen, Mom-and-Pop-Jobs. Also das heißt, da hat irgendjemand mal zufällig einen Kontakt A bei einem Krankenhaus hier und B irgendwo im Ausland gehabt und gesagt, ey, ich bringe euch mal zusammen. Und dann nennt er sich halt Recruiter. Und aufgrund dieser persönlichen Verbindungen hat halt gefühlt irgendwie jede Station, jedes Krankenhaus, jedes Pflegeheim, so seine persönlichen Buddies, mit denen das gemacht wird. Und da ist es super, super schwer reinzukommen, weil die halt einfach diese persönliche Beziehung haben. Das heißt, weil all die versuchen, mehr Aufträge zu bekommen, werden alle bombardiert mit E-Mails. Also verschiedene dieser Pflegevorstände haben mir mal ihr Postfach gezeigt und gesagt, guck mal hier, also das ist alleine diese Woche, was ich an E-Mails gekriegt habe.
Obwohl sie Bedarf haben.
Ja, aber es sind halt so viele Unseriöse leider auch mit dabei, dass sie sagen, ich habe aufgegeben, wenn ich einen habe, dann bleibe ich da, das passt für mich.
Okay.
So, also es ist wahnsinnig schwierig, die Leute zum Wechseln zu bringen. Und das Zweite ist eben genau diese Seriosität rüberzubringen. Deswegen haben wir aber dann für uns als Hook eben entwickelt, okay, wir gehen in Vorleistung. Und das macht unseres Wissens nach aktuell wahrscheinlich keiner, ich kenne zumindest keinen, bis hin zu maximal sehr, sehr wenige. Aber genau das überzeugt natürlich dann die Arbeitgeber, weil sie sehen, okay, ganz anderes Risikoprofil für mich. Ich lerne jemanden kennen und in 2 bis 3 Monaten steht er hier auf der Matte. Das ist ja schneller als eine Kündigungsfrist in Deutschland.
Ja.
Und bei uns dann eben noch mit dem, die müssen nichts vorab bezahlen, also sie können risikofrei ein Interview machen. Also du machst ein Interview bei uns, merkst, okay, cool, der kann ja wirklich Deutsch oder die, das ist ja phänomenal. Ja, dann nehme ich die wohl. Und dann geht es halt los und dann sind wir, das ist jetzt ein bisschen Eigenlob, aber halt so gut im Prozess, dass in der Regel, das ist dann schon eine Abgrenzung zum Markt, das, was wir sagen, auch passiert und wir die richtigen Unterlagen schicken und das Visum auch tatsächlich kommt und so. Das sind dann so die Sachen, wenn die das dann 1-2 mit uns gemacht haben, dann sagen die, okay, gute Experience auch im Ablauf. Aber gerade dieser Punkt, dass wir eben die Qualität erst beweisen und dann überhaupt eine Aktion beim Krankenhaus oder Arbeitgeber ausgelöst wird, die ist für die natürlich wahnsinnig attraktiv.
Wir setzen jetzt hier nachmittags zusammen. Was hast du heute für Aufgaben schon gemacht? Wie sah dein Tag bisher aus?
Boah, also jeden Tag was anderes. Ich habe heute auch, ich glaube, 2 Gespräche mit potenziellen Kunden geführt, aber gleichzeitig auch mit unserem Team in Indien. Wir machen gerade prozessual so ein bisschen was an den verschiedenen Tools, die wir nutzen. Datenbank muss irgendwie aktuell sein. An anderer Stelle machen wir gerade Wohnungssuche für die Kandidaten, wenn sie hier ankommen. Also wir machen auch das Integrationsmanagement. Das heißt, mit Wohnungsgesellschaften auseinandergesetzt, WG-Zimmer gesucht, was auch immer, so die ganze Palette. Ein bisschen Accounting habe ich auch noch gemacht, E-Mails, was halt so reinkommt, weiß ich nicht, mit ein paar.
Was ist dein Tipp, wenn man mindestens 10 Wohnungen pro Monat finden muss? Wie machst du das?
Das sage ich jetzt nicht.
Schade.
Der Markt ist so umkämpft, das ist tatsächlich ein weiteres Argument zu deiner Frage von eben. Wir schaffen es halt auch, den Wohnraum zu organisieren für die Kandidaten, wenn sie hier ankommen, weil ganz viele Arbeitgeber haben da ja selber nichts. Das ist auch eine Herausforderung. Wenn man da aber ganz pfiffig ist, dann geht das.
Und ihr seid pfiffig?
Wir sind pfiffig.
Okay. Was ging schon mal richtig schief?
Boah, also das erste Mal, als unsere Kandidaten das B2-Examen schreiben mussten, sind irgendwie 95% durchgerasselt.
Schieß.
Ja. Dann stehst du da und guckst doof, ne?
Ja.
Ja, es ist tatsächlich.
Und das ist Voraussetzung für die Arbeitserlaubnis?
Ja, ohne geht's nicht. Also man kommt ohne B2 theoretisch irgendwie nach Deutschland, auch nicht in jedes Bundesland. Zum Glück ist es ja auch hier vom Bundesland zu Bundesland und manchmal noch von Bezirk zu Bezirk unterschiedlich. Ganz absurd. Aber man braucht das B2 mindestens zur Berufszulassung. Und tatsächlich ist das, was die Arbeitgeber brauchen, qualifizierte Fachkräfte, weil nur das ins Pflegebudget läuft und nur damit Betten eröffnet werden können. Wenn man keine qualifizierte Fachkraft ist, ist man nur Hilfskraft. Das heißt, als Hilfskräfte können die alle kommen, aber alle haben genug Hilfskräfte. Die brauchen alle Fachkräfte. Und als Fachkraft ist ein Bundesgesetz tatsächlich, geht es eben für die Zulassung nur mit einem B2-Zertifikat.
Hier in Hamburg gibt es die Deutsche Akademie. Kennst du die?
Tatsächlich nicht.
Ah, okay. Das ist so eine große Sprachenschule aus Hamburg.
Mhm.
Grüße gehen raus an Patrick.
Liebe Grüße.
Ja, ich hätte nur gedacht oder gefragt, beziehungsweise ob das irgendwie ein Begriff ist. Okay, dann anscheinend macht ihr nicht mit der Deutschen Akademie zusammen.
Nee, wir machen es ja wirklich alles komplett selber. Also auch die Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer sind ja von uns selbst angestellt.
Okay,
eigenes Curriculum, unsere eigene Logik.
Dachte,
also wir machen wirklich
die
alles selber.
Die lernen da und müssen aber trotzdem hier dann irgendwo anders hinlatschen zum Test oder sowas, dachte ich.
Nee, den müssen sie auch im Ausland machen. Das ist das Problem.
Aha.
Du musst, ich weiß nicht, du kannst es vielleicht aus deiner eigenen Schulzeit erinnern, wenn man versucht hat, uns in der Schule Englisch beizubringen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe da kein Englisch gelernt. Ich habe da irgendwie ein bisschen Vokabeln gelernt und was auch immer und dachte, ich könnte Englisch. Dann war ich mal in England, habe gemerkt, oh, ich kann ja gar kein Englisch.
Mhm.
Und man muss einmal in dem Land gewesen sein, ein bisschen mit den Leuten gesprochen haben, mit den Native Speakers, wo man so schön sagt. Und dann geht's. Dann kommt man auf ein besseres Niveau. Aber das heißt eben zusätzlich diese Herausforderung im Ausland, in einem Drittland, in einem Land wie Indien mit auch irgendwie der Infrastruktur und der Herkunft und was auch immer aus einem Bildungssystem, das ja ein komplett anderes ist, plötzlich auf einem Oberstufenniveau einen Meinungsaufsatz zu schreiben, in einer Fremdsprache, ohne jemals in dem Land gewesen zu sein. Das ist unfassbar schwer. Und das konnten wir uns vorher auch nicht vorstellen. Da sind wir ganz naiv reingegangen und haben gesagt, komm, so schwer kann das ja nicht sein. Lass mal irgendwie Deutsch beibringen den Leuten. Die können auch Deutsch, die können aber den Test halt nicht bestehen.
Ja.
Und da muss man dann einfach nachschärfen und irgendwie besser auf das spezifische Testwesen nochmal vorbereiten. Wie ist der Ablauf? Worauf muss ich achten? Und so. Dann klappt das auch. Aber da haben wir kurz mal haben uns die Beine geschlackert.
Kriegen die Auszubildenden bei euch auch ein Gehalt?
Nein.
Ja, okay.
Also wir finanzieren ja alles für die, das heißt, die haben keine Ausgaben.
Ja, die können also theoretisch haben die wirklich keine Ausgaben, ne? Essen, Schlafen.
Ja, mehr brauchst du ja nicht.
Ja.
Logistik, also wir haben Busse gekauft und alles, wenn das, weil natürlich nicht alle unmittelbar in der Nähe der Schule irgendwie leben können. Die Hostels sind so ein bisschen verteilt in der jeweiligen Stadt.
Ja, und das ist dann um 7:10 Uhr ist der Bus da.
Da gibt's, ja, das ist in Indien ein bisschen anders.
Okay.
Wenn die Leute da sind, geht der Unterricht los.
Ja. Okay, ja, spannend.
Ja, genau.
Toll. Super, super spannende Story. Habe ich irgendwelche spannenden? Ah doch, ich würde gerne wissen, wenn ich jetzt sage, Fabian, du musst 10-mal so viel Umsatz machen, sozusagen, wo würdest du dann sagen, okay, ja gut, dann möchte ich noch 4 weitere Branchen machen oder was ist die Möglichkeit, um euren Umsatz zu verzehnfachen?
Boah, also ich glaube, einerseits können noch viel, viel mehr Menschen im Land mitbekommen, was wir eigentlich machen, nur für die Pflege. Deswegen freue ich mich, dass du mich heute eingeladen hast.
Ja.
Vielleicht hört es ja jemand, der Bedarf hat, weil es alleine 12.000 Pflegeheime und 1.800 Kliniken in Deutschland gibt. Ich habe noch nicht mit jeder gesprochen. Das heißt, da haben wir, glaube ich, noch eine ganze Menge Potenzial. Und ansonsten gibt es aber ganz viele andere soziale und Gesundheitsberufe, wo wir auch großen Bedarf haben. Das heißt, das wäre einfach das nächste Feld, wo wir reingehen und sagen, da helfen wir genauso. Es sind die Branchen, wo wir auf absehbare Zeit glauben, dass wir trotzdem Menschen brauchen.
Mhm.
Es gibt sicherlich viele Berufe, wo KI vieles verändern wird und das wird auch in der Pflege der Fall sein. Unsere Arbeitshypothese ist aber zumindest in den nächsten 10, 15 Jahren werden Menschen irgendwie noch ganz gerne von Menschen angefasst werden wollen und nicht von irgendeinem Roboter und wenn der noch so toll nachgebaut ist und was auch immer. Wahrscheinlich liege ich da komplett falsch und in 5 Jahren ist es alles anders, aber mit der Hypothese arbeiten wir zumindest aktuell, dass Menschen gerne Menschen um sich haben wollen.
Was sind so, oder gibt's irgendwie so einen Fakt oder eine Story, die so ein bisschen nachdenklich macht, wo du sagst, das würde ich eigentlich gerne, dass auch mehr Menschen, die noch nicht einen Kontakt mit der Pflege haben, eigentlich mal wissen?
Tatsächlich ist es einfach dieses Thema Älterwerden, was auch mir vorher nur so semi-bewusst war. Und ich hab's, vielleicht kennen das viele andere auch von ihren Großeltern, da halt das erste Mal so ein bisschen mitbekommen. Meine Großeltern waren auch irgendwann im Pflegeheim. Und ich habe mich immer gefragt, warum riecht das hier so komisch? Warum ist hier so eine komische Stimmung? Und das war nicht günstig. Das ist jetzt auch schon 6, 7 Jahre her, leider in Anführungszeichen, als sie dann irgendwann von uns gegangen sind. Aber die 3, 4, 5 Jahre, ich weiß gar nicht mehr genau, wie lange sie da waren, man hat halt gemerkt, die waren nicht gerne da und deswegen war ich dann auch nicht gerne da und dann haben wir uns halt längst nicht mehr so häufig gesehen wie noch vorher, was ich heute so ein bisschen bereue und damals aber, es war halt einfach schwer. Und ich glaube, das ist was, wo wir als Gesellschaft uns auch irgendwie, ich habe jetzt auch nicht die Antworten drauf, aber mal Gedanken machen müssen, wenn eben, wie gesagt, hatten wir am Anfang des Gesprächs, aktuell wieder durch die Medien geht, das kann sich eigentlich keiner mehr leisten. Wie soll es denn gehen? Weil irgendwie in Würde älter werden und trotzdem ein Leben zu haben und sich zu Hause zu fühlen und von Menschen umgeben zu sein, wo man den Eindruck hat, denen ist nicht egal, was hier mit mir passiert, sondern die interessieren sich für mich. Ich habe ja irgendwie mein Leben lang was gemacht und bin da gewesen und jetzt einfach nur noch irgendwie eine Nummer zu sein oder ein Bett zu sein oder was auch immer, das kann es ja nicht sein. Und die Pflegekräfte da draußen, die das beruflich machen, zu 99,9%, die sehen das ja genauso. Die sind mit Herzblut dabei, denen fehlt nur einfach vorne und hinten die Unterstützung, die Zeit, das Kapital, was auch immer, um sich eigentlich so um die Leute kümmern zu können, wie sie es möchten. Und das ist, glaube ich, was, wie gesagt, ich habe da keine finale Antwort drauf, aber wo wir alle, weil das Thema wird jeden von uns indirekt oder hoffentlich direkt irgendwann mal betreffen, Antworten für entwickeln müssen, weil da kommen wir nicht drum herum.
Dankeschön. Das war wirklich spannend. Ist ein tolles Projekt, was ihr da macht. Super tolle Geschichte, total spannend. Vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön, Fabian Scholz von Charcos Europe.
Danke dir.
So coole Geschichten bekommst du jede Woche bei uns, also fast jedenfalls. Und damit du das nächste Gespräch nicht verpasst, empfehle ich dir jetzt direkt auf den Follow-Button zu klicken. Denn dann bist du nächsten Montag wieder dabei zur nächsten Folge. Bis dahin, komm hervorragend durch die Woche. Lass mich gern wissen, wie du die Folge fandst. Das finde ich immer sehr interessant. Und schön, dass du da warst. Ganz liebe digitale Grüße von
Fabian
und Christoph. Ciao, ciao.